Bist du selbstständig und suchst nach Wegen, dein Business smarter und strategischer zu gestalten? Aber wie kannst du das durchdacht, schlank und nachhaltig tun, ohne dich in endlosen operativen Klein-Klein und Verwaltungsaufwand zu verzetteln? Heute habe ich einen absoluten Pionier des Solopreneurships zu Gast, Ehrenfried Konter-Kromberg. Schon lange bevor der Begriff im deutschsprachigen Raum richtig angekommen ist, hat er ihn geprägt und Menschen gezeigt, wie sie als smarte Unternehmer erfolgreich werden können. Ohne großes Team, aber mit der richtigen Strategie. Wir sprechen darüber, wie du als Solopreneur dein Business clever aufbaust, welche Strukturen dir helfen, nachhaltig erfolgreich zu sein und warum Corona endgültig bewiesen hat, dass ein schlankes, digitales Unternehmen keine Zukunftsvision mehr ist, sondern Realität. Und es gibt noch eine spannende Fortsetzung. Im zweiten Teil unseres Gesprächs geht es um den Freipunkt, den Moment, in dem du finanziell unabhängig bist und nicht mehr für jeden Euro aktiv arbeiten musst. Wie du dein Business so aufstellst, dass du diesen Punkt erreichst und echte finanzielle Freiheit erlangst, erfährst du dort. Und das Beste, ausnahmsweise musst du nicht lange warten. Die Folge erscheint bereits nächste Woche am 24.03. Aber jetzt erstmal, mach es dir gemütlich und viel Spaß mit diesem inspirierenden ersten Teil des Gesprächs. Du hörst den Smartpreneurs Odyssey Podcast mit mir, Thorsten Welde. Hier geht es um smartes Unternehmertum, echte Erlebnisse und Geschichten, Tools, Methoden und Techniken und ehrliche Insights von mir und meinen Gästen. Schön, dass du dabei bist. Ernfried, schön, dass du da bist. Du beschäftigst dich ja auch schon sehr lange mit dem Thema Solopreneurship. Wie bist du denn da persönlich dazugekommen zu dem Thema?
Durch einen kleinen Betriebsunfall. Wir sind lange Jahre klassisch selbstständig geworden, gewesen, über 15 Jahre. Und in dieser Zeit hatten wir dann auch in unserer alten Firma die Überlegung, ein Startup in Hamburg an den Start zu bringen. Was wir dann auch projektiert haben wir getan und waren 4 Wochen vor dem Platzen der Dotcom-Krise online der absolut genialste Zeitpunkt, um mit einem Startup online zu gehen, haben den dann verloren prompt. Und danach kam eine Phase, wo wir gesagt haben, was war das eigentlich, was wir dort im Business Model gemacht haben? Warum war das nicht erfolgreich? Haben uns umgesehen, haben gesagt, es gibt doch eigentlich Geschäftskonzepte, die smarter sind, die schlanker sind, die interessanter sind. Und die waren in Deutschland überhaupt nicht bekannt. Und ich habe gesagt, das ist nicht gut. Das wollen wir publik machen. Haben dann angefangen mit unseren ersten Workshops über Geschäftsmodelle, mit wie man Sachen besser und schlanker aufbauen kann. Und in dem Zuge haben wir dann das Wort Solopreneur, ich weiß bis heute nicht genau wo, irgendwo in den USA gelesen und sagten, das trifft es total. Haben es in den Mund genommen, waren de facto die ersten, die darüber in Deutschland geschrieben haben, publiziert haben, es in den Mund genommen haben. Und das war wie so ein Lauffeuer. Also wir sagten, es gibt Solopreneurship, es gibt Solopreneure. Da waren auf einmal viele Leute, die sich meldeten und sagten, ja, genau das bin ich oder ich möchte das sein. Und damit nahm unser Programm quasi seinen Lauf.
Spannend, ja. Vor allem, dass es schon so lange Zeit her ist. Also ich habe so diesen Begriff tatsächlich auch so Anfang der 2000er in den USA verwurzelt gesehen. Und im deutschsprachigen Raum war das stellenweise nicht so populär oder nicht so publik dann, ne? Und ihr seid, würde ich mal behaupten, so kühn die Vorreiter, die diesen Begriff maßgeblich im deutschsprachigen Raum geprägt haben dann, ne?
Man ist manchmal im Leben zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das ist bei uns der Fall gewesen. Und dazu kam, dass wir dann eine Passion entdeckt haben für diese Geschäftsmodelle und gesagt haben, das ist jetzt nicht nur ein Hype oder ein Trend, sondern das, was wir erleben, ein Umbruch ins Digitale und in neue Formen, wie wir arbeiten können, das ist möglich. Und es ist, so wie du sagst, in Deutschland viel zu wenig bekannt. Und deswegen haben wir immer stärker das akzentuiert zu sagen, unterscheidet, ob ihr ein Startup macht, unterscheidet, ob ihr eine klassische Selbstständigkeit habt oder ob ihr euch smarter aufstellt. Und das war bei den IHKs und anderen erstmal richtig Betonmauer. Die haben das nicht verstanden. Also die denken typisch deutsch, sagen, es muss so sein oder Firma hat immer ein Gebäude und lauter solche Sachen.
Büro,
Und
Mitarbeiter,
mehr,
Firmenwagen.
ja, Dienstwagen. Deutschland ist sehr selten. Und inzwischen ist es ja so, dass wir auch auf der Gründerplattform mit die Geschäftsideen-Trainings leiten, weil die KfW auch das gut findet und die KfW versteht auch inzwischen, dass es diese Modelle gibt. Und ich sage, da tut sich was in Deutschland. Wobei in der Szene, also jetzt die letzten 10 Jahre grob, ist bei denen, die sich selbstständig machen, hat sich das eigentlich rumgesprochen, dass du dich auch anders aufstellen kannst als nur klassisch.
Darauf will ich jetzt gerade hinaus, ja, weil ich habe so das Gefühl, dass der Begriff Solopreneurship oder das Solopreneur-Dasein so eine gewisse Renaissance erlebt oder vielleicht jetzt erst so richtig der Durchbruch kommt, weil natürlich so digitale Geschäftsmodelle, alles online, alles vernetzt, alles in der Cloud, jetzt noch mit KI und so weiter, ganz andere Möglichkeiten dann auch bieten. Ja? Und wie siehst du das? Was bedeutet Solopreneurship heute im Vergleich zu damals vielleicht?
Das eine hast du angesprochen, die Welt dieser Komponenten. Wir nennen das Komponenten. Die ist gigantisch groß geworden. Und das, was es vor 10 Jahren gab, das war viel weniger funktional als das, was heute da ist. Also die Sachen sind da. Sind zum Teil auch teurer geworden. Es ist nicht so, dass alles günstiger geworden sind. Aber die Tools sind da. Sie sind stark. Und es ist wirklich möglich, selber Infrastrukturkomponenten hinzustellen, als Experte, was auch immer. Auch heute hier, was wir jetzt machen, über diese Mikrofone, sind cloudbasierte Tools, die hast du nicht programmiert, die hast du elegant und schlank gemietet. Ja. Und damit machst du einen professionellen Podcast wie der Radiosender. Das ist einfach machbar auf ganz, ganz vielen Stellen. Das ist die Komponentenrevolution, das nennen wir. Mhm. Die basiert auf der digitalen Revolution, dass wir einfach in die Leitung reinkommen und weltweit unterwegs sind. Und die KI-Revolution kommt obendrauf. Das ist einfach nur eine Ausformung dessen. Und dazu kommt jetzt aber eine psychologische Sache. Und der Durchbruch spätestens kam mit Corona. Mhm. Wir waren ja vorher schon unterwegs und haben gesagt, stell dich smart auf. Wohnraumnahes Arbeiten heißt, wo ist dein kreativer Raum? Wo ist der Ort, wo du geschützt kreativ sein kannst? Also wir nehmen das Wort Homeoffice nicht, wir mögen das nicht. Das ist ein Wort, das ist verbrannt. Und dann ist es immer so gewesen, dass wir so Exoten waren, dass man das so halb verstanden hat. Also man hat das gesagt, ja, das gibt es. Wir konnten auch immer Beispiele nennen, sagen, da und da, schau hin, so geht das. Und die Freaks wussten das sowieso, aber im Normalbewusstsein war es dann doch schwer zu vermitteln. Und dann kam Corona und auf einmal waren alle.
Weil alle mussten, ja.
Nicht mehr in einem klassischen, eingebunkerten, Tiefgaragen-Parkplatz-unterbauten Büro, sondern auf einmal waren sie viel freier unterwegs und mussten freier unterwegs sein. Mhm. Das haben nicht alle gemocht, aber verstanden, dass Zoom eine Möglichkeit ist, mit Menschen überall zu sprechen, das hat jeder. Ich sag mal, seitdem ist das Telefon weg, Zoom ist da. Ja. Und damit ist eine ganz andere Welt da, wie wir miteinander kommunizieren. Und es gibt immer noch Menschen, die sagen, das ist nicht gleichwertig. Also wenn ich jetzt mit dir spreche, ist es nicht so gleichwertig, als wenn ich bei dir neben dir auf der Couch sitze.
Mhm. Ja.
Das ist ein Glaubenssatz im Kopf. Und der ist
bei den meisten auch so. Ja, interessant. Also viele pochen da drauf und ist ja auch okay, das darf ja jeder halten, wie er will. Aber ich denke mal, dass seit Corona-Zeiten, also so die 2020er aufwärts, da vieles anders geworden ist. Ja. Und witzig, dass du es angesprochen hast. Ich habe mich ja Ende 2017 dann selbstständig gemacht. Wieder selbstständig gemacht. Ja. Und ich hatte davor, wo ich angestellt war, aber auch eigentlich seit 2004 immer Jobs, wo ich so an so einer exponierten Stelle war, außerhalb vom Hauptsitz des Unternehmens und dann entweder ein Remote-Büro hatte oder tatsächlich vom Homeoffice aus gearbeitet habe. Und gut, früher hat man vielleicht eher Skype genommen, Zoom gab es noch nicht, dann gab es irgendwann GoToMeeting und solche Sachen, aber es gab damals auch schon so die ersten Ansätze von einer cloud-basierten Telefonanlage und Cloud-Datenspeicher und so weiter. Das heißt, ich habe eigentlich so diese Art zu arbeiten, wenn du so willst, spätestens seit den 2006er Jahren bei mir verinnerlicht, ja, und genauso wollte ich dann auch später mein eigenes Business aufziehen, das heißt von vornherein 100% remote, keine Strukturen vor Ort, alles in der Cloud, alles virtualisiert, so dass ich quasi überall arbeiten kann, wo Internet ist, ja.
Absolut, und da bist du ein Vorreiter. Und jetzt gibt es aber eine große Unterscheidung, die müssen wir treffen. In den Firmen nennt man das Remote. Das bedeutet, du bist als ein Teil des Teams nach draußen quasi verlagert.
Ja.
Und da gibt es ja die alte Diskussion, was ist besser, das Team trifft sich dann doch oder trifft sich nicht, wie sind die Hierarchien, sind die flach oder nicht flach? Und dann die große Angst, wenn du remote bist als Mitarbeiter, wirst du nicht mehr aufsteigen. Riesendiskussionen füllen seitenweise.
Und man fühlt sich sehr abgehängt dann immer, ja, vor allem ja, genau. Gerade in so hybriden Meetings oder so.
Total.
Und jetzt weil da keine Erfahrung da war. Ne?
Absolut. Und jetzt sage ich Cut. Das ist die Diskussion der großen Firmen. Das ist nicht unser Bauplatz, auf dem wir uns gerade sind. Wir sind jetzt hier bei den Selbstständigen. Und es geht darum, dass Menschen, die eine eigene Company aufbauen, ein eigenes Business, sich anders organisieren. Und das ist psychologisch eine ganz andere Nummer, weil du ja gar nicht in einer großen Firma steckst. Und das muss einmal im Kopf klack machen. Und jetzt gibt es eine zweite Sache. Warum sind smarte Konzepte erfolgreich? Weil es in der Firmenorganisation jetzt so eine Faustformel gibt. Und die Faustformel heißt, eine Organisation wächst nur dann mit einem Team und wird stark, wenn du da genug Leute zusammenbringst. Man sagt immer, grob pro 7 Personen brauchst du irgendwann eine Führungspersönlichkeit, Frau oder Mann, die da drüber ist. Und die 7 müssen dann diese Führungsperson ernähren. Es muss genug Geld bei den 7 erwirtschaftet werden, dass der 8 dann quasi rausfällt, wenn du so willst. Und dann gibt es eine Hierarchie, da gibt es Abstimmungen, da gibt es diesen ganzen Brimborium. Und jetzt kommt die Rückwärtsrolle. Wenn du unter 7 bleibst, brauchst du das alles nicht.
Dann brauchst du den Overhead nicht, ja?
Genau. Exakt. Das heißt, du hast die Gesamttools, du hast alle Möglichkeiten. Du bist in der gleichen Professionalität unterwegs, als Maker, als Experte, als Service, als Erlebnisanbieter, was auch immer. Diese 5 Solopreneur-Typen, die wir geprägt haben. Aber du hast all das, was du in der Betriebswirtschaft über Telefonbuchseiten hinweg diskutiert, gibt es gar nicht, weil du bist entweder wie bei Brigitte und mir zu zweit als Solopreneur-Paar schlank im eigenen Kreativraum. Zack. Oder du hast vielleicht noch 1 oder 2 Personen, die dir remote zuarbeiten, so ein schlankes Support-Team, wie auch immer. Aber du kommst nicht in diese Größe, dass du die Probleme, die die anderen remote haben, überhaupt hättest. Und das ist für mich ein Kernzeichen von einer smarten Firma. Also das nennen wir so ein smartes Konzept. Deswegen haben wir es bewusst Konzept genommen, weil bei Firma immer diese alten Bilder runtergehen. Also bei Firma denken die Leute immer wieder an Parkplatz und Auto. Und dann sagen wir, no, wir nennen es Smart Business Konzept. Es ist ein Konzept, schlankes Konzept. Und das, denke ich, ist in Deutschland auch jetzt angekommen. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen klassischen Selbstständigkeiten und smarten Konzepten.
Genau, ja. Ja, und ich denke, auch dieses Umdenken für viele, die sich vielleicht auch neu selbstständig machen und aus einem Corporate-Umfeld kommen, die wissen ja auch gar nicht, was es für Möglichkeiten gibt, ja, weil sie nur irgendwie, keine Ahnung, Teams und Fax und keine Ahnung was gewohnt sind dann. Ne?
Ja. Und ich glaube, das hat sich auch rumgesprochen. Du musst heute digital eine Stufe hochschalten, du musst digital kompetenter werden. Ich sage auch immer digital resilienter, weil nicht alles sofort funktioniert. Und wenn wir, also wir haben verschiedene Gruppen, die wir betreuen. Wir haben auf der Gründerplattform Starter, also Anfänger, die wirklich reintasten sich in ihre Selbstständigkeit. Und in unseren eigenen Intensivgruppen sind das alles fortgeschritten. Die sind in der Regel 10 Jahre lang selbstständig oder manche sogar 15 Jahre selbstständig wie wir. Und das sind Leute, die quasi im Businessmodell sich shiften, also quasi auf die nächste Stufe gehen. Bei den Anfängern ist es so, die müssen erstmal in die Welt rein und sagen, sie trauen sich. Und du musst quasi sagen, nimm nicht zu viele Tools auf einmal. Also da gibt es ein paar super schöne, schnelle, tolle, klasse Teile, klapp die aus, probier dich aus, mach die ersten Erfahrungen, bau Umsatz auf und dann nennen wir das Komponentenset, grade dein Komponentenset nach irgendeiner Zeit auf, weil du selbstbewusster bist und mehr kannst, dann tauschst du Stück für Stück Bausteine aus und es wächst halt, das dauert. Wenn du mit erfahrenen Selbstständigen arbeitest, ist die Kunst genau die, dass du nochmal reingehst in die Struktur und sagst, was steht da? Ist es noch wasserdicht quasi? Oder gibt es die nächste Runde? Und da ist es so, dass alle zurzeit die Schwierigkeit haben, den Überblick zu behalten, weil da so viel passiert.
Ja genau. Also
wir haben so eine Empfehlungsliste, 500 Komponenten. Das ist wie Flügelhüten. Wenn du die einmal abgedatet hast, hat sich schon bei einem wieder was verändert, weil die so schnell programmieren und vorangehen.
Ja, und auch gerade bei den einzelnen Tools ist einfach die Entwicklungsgeschwindigkeit enorm. Und weiß nicht, was vor 2 Jahren irgendwie State of the Art war, ist jetzt halt schon längst überholt. Ne?
Genau, wobei ich jetzt auch Mut mache zu sagen, sich auf Das ist ja die Frage zwischen Hype und Qualität. Mhm. Ich glaube, ein Teil der Psnamaten-Psychologie ist, dass man sagt, ich bescheide mich darin, eine Klarheit zu haben, was ich will, nicht alles zu tun und das, was ich tue, aber mit den richtigen Sachen konstant zu tun. Mhm. Und das bedeutet auch, sich manchmal für ein Tool zu entscheiden, wo man sagt, mein Gefühl sagt mir, das ist in 5 Jahren noch da oder in 10 Jahren noch da.
Ja.
Und ja. Das ist so, du kannst es heute an manchen Sachen sagen, du weißt, ich nenne jetzt keinen Namen, weil wir keine Werbung für mich tut es mir, aber es gibt bestimmte Klassiker, die halten sich, die bleiben stark und stabil. Und man sagt, bevor du dann irgend so ein Wackelkandidat kostenlos dir irgendwie mit Lifetime Access holst und nicht weißt, ob das dann doch weg ist, mach lieber dieses und jenes. Mhm. Und ich sage immer, es zahlt sich nicht aus, wenn du Stress hast in diesem digitalen Struktur.
Definitiv, ja. Also ich berate ja auch viele meiner Kunden bei der Einführung von Tools. Und ein wesentlicher Faktor aus meiner Sicht ist tatsächlich auch, wie ist die Company aufgestellt? Klar, wo es wegen der Unternehmenssitz, ja. Viele interessante Tools kommen einfach aus den USA, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber wie sind die finanziert? Haben die Fundings erhalten? Haben die genügend Kohle für die Weiterentwicklung der nächsten Jahre? Sind die profitabel etc.? Solche Dinge, wenn man die in Erfahrung bringen kann. Blick auf Crunchbase zum Beispiel ist da sehr aufschlussreich.
Absolut, und ein Klassiker, ja.
Viele, viele Tools, die nach außen hin, ja, mein Marketing sei Dank, sehr pompös wirken und solide aussehen, sind dann halt irgendwie kleine Klitschen, die noch nicht mal irgendwie eine grundlegende Finanzierung haben, was auch funktionieren kann. Es gibt ja auch wirklich wunderbar tolle Tools, schätze ich auch, die bootstrapped sind, die quasi von sich heraus sich selbst finanzieren. Und dann vielleicht ein bisschen langsamer wachsen, das funktioniert auch. Und da gibt es teilweise Unternehmen, die gibt es seit 15 Jahren und haben sich da total smart dann auch entwickelt. Dann, ne? Ja.
Ich mache aber trotzdem mal einen Spring auf die andere Seite, weil der Stress, der häufig im Kopf entsteht, ich bin selbstständig, ich möchte ein tolles Konzept haben, ich möchte unabhängig arbeiten, ich möchte freier arbeiten, ich möchte schlanker arbeiten, verfranst sich häufig genau in dieser Tool-Diskussion. Also was muss ich nehmen? Also muss ich das nehmen oder muss ich mich da einloggen? Muss ich folgenden Social-Media-Kanal machen? Und du merkst richtig, dass der Blutdruck dann steigt. Also muss ich 15 Podcasts parallel machen oder ist Newsletter überhaupt noch angesagt? Also es gibt immer, und du merkst richtig, da ist eine Sorge in den Knochen, dass man es nicht selber das Richtige entscheidet. Und deswegen fangen wir nicht bei der Technik an. Es gibt Opportunity-Konzepte, wo jemand sagt, oh, ich habe ein tolles Tool entdeckt, oh, das ist ein Newsletter-Tool, das hat mir so gefallen, jetzt weiß ich, wie ich mich damit auskenne, dann werfe ich das mal an die Front und erkläre anderen, wie es das geht. Das funktioniert sogar. Also wenn jemand überhaupt keine Idee hat, schnappt ihr ein Tool, das nennen wir Komponentengründung, machen Service dafür, klappt immer. Also das geht immer. Also
schon mal der Best of breed und gut ist, ja.
Genau, das ist der 100% funktioniert immer Tipp. Heißt aber, du musst mit dem Tool können, das muss dir liegen, etc. Mhm. Die meisten sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, ich möchte mein Leben lang nur Support machen für ein Tool und kommen mit anderen Gedanken, kommen mit einer anderen Biografie. Und in dem Moment, deswegen arbeiten wir nach einem biografischen Ansatz, wäre die Frage an Thorsten, bei dir ist es nicht, du bist selbstständig, aber angenommen, du würdest durch die Tür kommen und sagen, ich bin in der Firma, ich möchte aber jetzt da raus und möchte mich selbstständig machen, würde ich die erste Frage an Thorsten stellen, was möchtest du sein? Mhm. Was möchtest du in den nächsten 15 Jahren sein? Und das ist ganz tief die Frage nach der Rolle. Ja. Und der Solopreneur ist so eine Meta-Rolle, die eigentlich das Organisatorische benennt. Die sagt also, du holst dir nicht 30 Leute, du holst dir nicht 20 VW-Busse, du holst dir nicht den Parkplatz, sondern du bleibst in einer schlanken Form und manchmal mit dem Lebenspartner, wie bei Brigitte und mir, Solopreneur-Paar, wo dann die IHKs sagen, Solopreneur-Paar geht auch gar nicht, das ist so ein Duo-Paar. Ich sage, ihr habt es nicht verstanden, es geht ja um ein Meme, es geht um ein Gedanken. Das heißt, also es geht nicht um dieses Erbsenrechnen, sondern es geht darum, dass ich mich organisatorisch aufstelle, schlank. Das klärt aber noch nicht die Frage, was Thorsten macht. Richtig, das sagt nur, du bleibst schlank. Und deswegen wäre eine Frage an dich, wenn ich dir sage, was ist dein Wunsch? Wer bist du? Die Frage an die Identität. Könntest du sie beantworten?
Ja, ich denke schon. Also mein Grundgedanke war, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich wollte zum einen mein Wissen nutzen, um Firmen zu helfen. Also damals war das ja noch so, ins Digitale zu kommen. Inzwischen gehe ich mal davon aus, dass eh alles digital ist, zumindest bei meinen Kunden. Und ich helfe ihnen dann, ihre Strukturen, ihre Prozesse auf die Reihe zu bringen. Ja, das ist so mein Gedanke. Und ich habe viel Expertise, ist auch viel weit gefächert und die möchte ich zum Einsatz bringen. Und der Nebenpart ist, dass ich sage, okay, das möchte ich aber so machen, dass mein Business so strukturiert ist, dass es meinem Leben folgt, zu meinem Leben passt. Ja,
perfekt. Also Steilvorlage. Das wäre mir genial, weil du hast nämlich drei Aspekte angesprochen, die wirklich diesen Entwicklungspfad beschreiben. Das eine ist, wo wir sehr gut sind, warum auch immer, Brigitte und ich, ist, dass wir Muster erkennen. Also wir sind die Systematiker im Business Modeling in diesem Bereich geworden, haben mit der Produkttreppe ein Business Modeling Tool für Solopreneure geschaffen, haben Muster entwickelt, sind die ersten gewesen, die das typisiert haben, etc., etc., etc. Und bei so einem Satz, den du besprochen hast, schalten wir unseren Radar an, lassen ihn quasi so zoomen und sind drei Dinge im Satz drin gewesen. Das eine ist Wissen, oder du hast auch Expertise gesagt, wo wir sagen, es klingt nach einem Expertenmodell. Dieser Typ-Experte, einer der stärksten Typen im Solopreneurship. Und das zweite ist aber das Wort helfen. Das Wort helfen ist ein Indikator für ein Service-Konzept. Mhm. Weil wenn ich jemandem Arbeit abnehme, ihm helfe, dann mache ich ihn nicht nur schlau. Also der Educator, der Experte ist jemand, der macht einen Kurs.
Ja.
Ich sage jetzt mal, du würdest an eine Firma zeigen, wie sie einen Podcast aufbaut. Einfach nur als Beispiel. Und du würdest ihnen ein Buch schicken, liest dir das mal durch, da steht drin, wie man einen Podcast macht. Wärst du ein Experte, weil du gibst nur das Wissen weiter, übernimmst aber nicht die Verantwortung, dass der andere seinen Podcast auf die Reihe bringt, wie er das aufbaut. Wenn du sagst, ich bin der Post-Production-Podcast-Service, sagst du, sie sprechen das da hier in ihr Mikrofon, dann schicken sie mir das File, ich mache ihnen das
fertig. Ich mache den Rest dann, ne?
Tu das hochladen, was auch immer. Dann hast du definitiv einen Service, weil du hast die Verantwortung übernommen, eine bestimmte Sache bis zum Ende durchzuführen und die Leistung zu liefern. Und das ist tatsächlich bei den sowohl älteren Generationen wie jungen Generationen, egal ob die 20, 30, 40, 50 sind, in der ganzen Vielfalt der Möglichkeiten ist uns die Orientierung verloren gegangen, was bin ich eigentlich beruflich?
Ja,
und dann sagen
sehe
sie,
ich auch bin, oft.
Sagen, ich bin Coach oder ich bin Berater.
Ja, warum?
Und das stimmt auch irgendwie. Also es ist nicht ganz falsch. Es ist nicht, also ich möchte das jetzt nicht kleinreden, das ist nicht falsch. Aber es ist nicht in der Randschärfe, wie du es heute brauchst, um ein smartes Business aufzubauen. Denn wenn du diese Tools wählen willst und sagst, ich will das Tool wählen, zum Beispiel jetzt das Tool, was wir jetzt hier nutzen, was für ein Podcast-Modell ist, dann ist dahinter die Identitätsfrage, bist du ein Podcaster? Auf der einen Seite ja, Thorsten ist Podcaster, sonst würdest du es nicht tun. Klar. Auf der anderen Seite ist aber die Frage, verdienst du damit Geld oder ist es nur eine Sache, die du gerne machst oder die in der Reichweite? So, und jetzt kommen wir ins Business Modeling. Und wir hatten viele Begegnungen mit Bloggern. Okay. Zum Teil erfolgreiche Blogger, also mit großen Blogs, mit großen Kanälen, auch Social Media Kanälen, die kein Geld verdient haben. Nothing, ja. Und wir gesagt haben, hey, stopp mal, zeig mal euer Geschäftsmodell. Und dann war es häufig so, sie hatten einen richtig starken Reichweitenbereich. Und auf dem Tragschichtbereich, also da, wo jetzt das eigentliche Angebot kommt, da war nichts. Da war also
die Monetarisierung erfolgt nicht dann. Ne?
Kleinigkeit. Und ich kenne andere, die haben einen Reichweitenbereich, der ist überschaubar, ist okay, aber sie haben ein super gutes, starkes Tragschichtprodukt. Und die verdienen Geld. Deswegen ist diese Rede, du musst da draußen ganz viel Wind machen, würde ich so nicht stehen lassen. Natürlich musst du Marketing machen, immer in der Selbstständigkeit. Auch wenn wir hier sprechen, zeigen wir uns und sprechen darüber, wir machen ins Public. Aber entscheidend ist doch, ist am Ende ein Angebot, was dem anderen hilft. Ja. Und jetzt kommt die Identifizierung, welches Produkt möchte Thorsten in seinem Leben haben? Und das führt zu dieser letzten Frage, die du in dem goldenen Satz gesagt hast. Ich möchte es so machen, dass ich am Schluss in meinem Leben in einen Modus komme, der mir selber gefällt.
Ja.
Und jetzt die Frage, bist du da angekommen? Ja, musst du mich beantworten.
Genau, ja. Aber da gehen wir doch gerade da nochmal, vielleicht nochmal ein bisschen tiefer rein. Ne? Welche Faktoren siehst du denn für ein nachhaltiges Solopreneur-Geschäft? Was macht es denn letztendlich aus?
Wenn wir das Wort nachhaltig mal nicht ökologisch interpretieren, auch wo wir das auch richtig sind, also Pflanzbäume sind fröhlich. Wenn wir sagen nachhaltig im Sinne von, es hält bis zum Ende durch und ich komme an einen Punkt an, wo ich auch hin möchte, dann drehen wir die Biografie mal um. Und sagen, wo wollen wir landen? Das nennen wir den Landeplatz. Also wo möchte ich einmal sein? Und das ist bei, und wir rufen da gerne Bilder auf und sagen, ist das ein bestimmtes Land? Ist das eine bestimmte Region? Bist du mit einem bestimmten Menschen zusammen? Ihr habt einen Hund gerade jetzt frisch, wird später ein Hund dabei sein.
Genau.
Wirst du Zeit haben? Willst du aktiv sein? Was ist das? Und da ist es so, dass viele tatsächlich sich noch nicht festgelegt haben, dass sie in der Findung sind. Also mit 20 musst du das jetzt auch noch nicht durchbuchstabieren. Aber mit 50 sollte man schon mal eine Überlegung gemacht haben, wo ist eigentlich mein Landeplatz?
Ja, wie sieht es aus? Okay.
Und können wir jetzt lange diskutieren. Wir merken immer mehr Selbstständige, die sagen, ich kann mir vorstellen, aus Deutschland bei dem Klima, was jetzt ist, rauszugehen. Du bist auch nicht mehr ständig in Deutschland. Also da sind tatsächlich Sachen am Verschieben. Brigitte und ich, wir sind hanseatische Norddeutsche mit Passion, haben uns bewusst entschieden, in Norddeutschland auch eine eigene Immobilie zu bauen, ein Haus zu bauen, damit wir unseren kreativen Raum selber bestimmen, am Rande eines Naturschutzgebietes. Das heißt, wir haben also diesen Landeplatz genau eingezirkelt und da sind wir sehr konstant. Und als wir viel bei den digitalen Nomaden unterwegs waren, dann haben die uns nicht geholt, weil wir so viel mobil sind, weil das sind wir gar nicht. Also wir sind also relativ stocksteif. Aber die haben gesagt, ihr seid Brüder im Herrn, ihr habt Geschäftsmodelle, die passen so zu uns, das wollen wir alles wissen. Und dann war ich immer der Einzige mit Anzug oder diese ganzen Surfboards und Girls. Und ich schätze sie sehr, aber es sind andere Lebenskonzepte. Das sind einfach hochmobile Lebenskonzepte. Aber ich hatte jetzt einen Podcast, also im LinkedIn, einen kurzen Austausch mit Tim Chimhoy, wenn ihr das
Ja, natürlich, sagt. Klar.
Okay. Und wo der Master der mobilen Geschäftskonzepte. Und er schrieb letzte Woche in LinkedIn, ich komme immer mehr zu dem Punkt, dass ich nicht in jedem Quartier professionell arbeiten möchte und nehme mir den Luxus dann doch, mir einen extra Raum noch zu mieten. Sprich, da kommt auf einmal der Moment, dass er sagt, diese gesamte Mobilität ist auch nicht die letzte Wahrheit.
Es wandelt sich ja auch, ja.
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 Ja. Und man hat ja auch vielleicht im Leben Bedürfnis, mal stärker irgendwie unterwegs zu sein, also viel zu reisen als Beispiel, merkt dann aber, okay, also Reisen und Arbeiten verträgt sich bis zum gewissen Maße, aber ich kann mich immer eigentlich an jede Reise erinnern, wenn ich dann unterwegs auch zwischendurch gearbeitet habe, dann hat mir einfach was gefehlt. Ja, das hat mir der große Monitor gefehlt, das hat mir mein Setup gefehlt. Hier mein Studio, was ich mir daheim eingebaut habe, da muss ich nur mein Notebook anstöpseln mit zwei Kabeln und ich kann sofort loslegen, innerhalb von 5 Minuten. Ja? Und sowas hast du nicht, wenn du unterwegs bist und jedes Mal gucken musst, wo ist das Coworking Space, wie ist die Internet-Connection im Airbnb und pipapo, wie ist das Licht, was weiß ich.
Ja. Und jetzt die Frage von dir war ja, wie wird ein Business-Konzept nachhaltig? Wenn ich einmal von hinten denke und sage, wo will ich eigentlich ankommen, dann sind wir solch Fans davon, die Biografie so ein bisschen aufzuteilen. Wenn ich sage, ich habe eine sehr mobile Phase, ich möchte 10 Jahre lang unterwegs sein, klasse. Aber vielleicht kommt irgendwas, wo du sagst, da möchte ich zyklisch leben, also einen festen Standort, ein Spielbein. Oder wie bei uns, Brigitte und mir, zu sagen, wir haben einen ziemlich festen Standort und wir reisen relativ wenig, weil das für unseren Komfort hoch ist, dass wir sagen, wir kennen hier jede Strecke in unserem Naturschutzgebiet, wir wissen genau, was hier passiert. Und haben dieses Steve Jobs Attitude, wir müssen auch nicht jeden Tag das was anderes anziehen. Er hat ja immer einen schwarzen Pullover getragen, einfach um die Entscheidung aus dem Kopf zu haben. Das heißt, je weniger du in bestimmten Bereichen entscheiden musst, desto kreativer bist du in anderen Bereichen. Und das bedeutet, dass der kreative Raum, da sind wir beim kreativen Raum, für uns wichtig ist, wir schauen eher auf die kleinen Reisen. Also wo wechsle ich zwischen einem Raum zum anderen? Wie viele Gänge habe ich dort? Wo bin ich unterwegs? Also was ist das, meine Umgebung, in der ich sein möchte? So, und wenn ich das auszirkle, dann passt nicht jedes Geschäftskonzept zu dem Bild, was sich bei mir entwickelt. Ich bin die ersten 15 Jahre als strategischer Berater unterwegs gewesen. Und das heißt Zugfahren, 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 Hotel, Hotel, Hotel.
Ja.
Und hin und wieder sogar fliegender Wechsel vor Ort beim Kunden. Können Sie noch einen Tag bleiben oder? Lauter solche Geschichten, du hast...
Oh mein Gott, ja, habe ich auch alles durchgemacht.
Fremdprogramm und alles okay, aber wo ich irgendwann gemerkt habe, das ist nicht meins. Wenn ich also in ein ruhigeres Business möchte, muss ich mir einen Typ suchen, mit dem ich ruhiger Angebote nach draußen geben kann. Und damit sind wir bei der Produkttreppe, weil die Produkttreppe hat das Wort Produkte. Ich muss also Produkte wählen, die nicht dazu führen, dass ich etwas tue, was ich gar nicht tun will.
Mhm.
Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn ich sage, wir hatten Praktikanten und wir lieben Leute, die auch ein bisschen unternehmerisch sind, und er war total fit. Er hat hier in der Umgebung einen Rasenmäher-Service aufgemacht mit Schülern.
Oh,
das war echt simpel. Weil hier die ganzen Gartenbaubetriebe sind so teuer geworden. Also wenn du die zum Rasenmähen holst, ist einfach, du gibst unendlich Geld aus und die haben auch keine Zeit dafür. Also kannst also nicht sagen, du Gartenbaubetrieb, komm mal zum Rasenmähen vorbei, das finden die nicht lustig.
Ja.
Und die viele wollen, haben aber nicht Zeit, nicht Rasen zu mähen. Und dann hat er einfach
Schüler. Und er hat die Lücke entdeckt.
Ja, genau, hat die Lücke entdeckt. Er sagt, super. Ihr jobbt da irgendwie Zeitungsaustragen für 9 Euro, irgend so ein Blödsinn. Ich gebe euch 12 Euro und ihr gebt mir die Hälfte ab. Und ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber es war so, er hat am Schluss eine kleine Crew gehabt von Schülern, die haben Rasen gemäht. Er hat das organisiert über eine Website. Also echt nett.
Genial.
Heißt aber, dass du an diesem Muster schon siehst, es gibt zwei Arten von Menschen in diesem Servicekonzept. Es gibt die einen, die fahren hin und müssen den Rasen mähen. Die haben Termine. Und die schrubben auf dem Rasen mit dem Rasen. Und es gibt einen, der organisiert das. Und der fährt aber nicht zu den Rasenflächen. Und die Frage ist, wo sitze ich in diesen ganzen Dingen und wie organisiere ich das? Und bestimmte Services führen dazu, dass ich vor Ort sein muss. Das geht gar nicht anders. Und wenn ich eine Werkstatt habe, muss ich in der Werkstatt sein. Wenn ich eine Autoreparaturwerkstatt habe, kommt das Auto rein. Ich kann schlecht virtuell das Auto reparieren. Das geht nicht.
Aber klar.
Bei Expertenkonzepten hast du eine ganz andere Verlangung von Produkten. Bei Productized Services, wo du Ergebnisse auslieferst, die du virtuell ausliefern kannst, kommst du in diese Ruhe hinein, wo du selber liefern kannst und bestimmen kannst, wo du bist. Mhm. Das Gleiche ist bei Erlebniskonzepten, bei einem Teil der Handelskonzepten, E-Commerce-Konzepten und auch bei Maker-Konzepten, wie du die Produkte selber verkaufst. Mhm. In der Statistik ist es aber so, dass wenn heute Leute smarte Konzepte aufstellen, sind 70 bis 80% Expertenkonzepte. Und dann gibt es viele Servicekonzepte und die Erlebnisse, Maker-Konzepte sind noch nicht so bekannt und deswegen noch nicht so gut gemacht.
Kann ich mir vorstellen, ja. Und vielleicht gibt es auch Hybridmodelle. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an einen Physiotherapeuten als Beispiel. Ja. Der muss definitiv vor Ort sein, der muss ja irgendwie mit seinen Patienten arbeiten, aber es gibt ja auch durchaus smarte Ideen, wie ich als Physiotherapeut gewisse Services online abbilden kann, ja, wie auch immer das aussehen mag dann.
Und das ist jetzt die Weiche im Kopf. Ich muss mich entscheiden, was ich möchte. Ich kenne einen jungen Physiotherapeuten, der hat gerade eine Physiotherapie übernommen, alteingesessenen Betrieb, und muss jetzt sehen, dass er die Schlagzahl des Kundenstammes dort bedient.
Mhm.
Der ist in einer klassischen Selbstständigkeit. Die Strukturen sind gewachsen und da kann er nicht Fantasie entwickeln und sagen, also wir machen jetzt alles anders. Also Terminkalender wird anders, by the way, Krankenkasse schmeißen wir auch raus, es gibt keine Krankenkasse mehr und
Parkplätze. Ja, fatal, ja, genau.
Würde, kann er machen, ist aber nicht lustig für die Kunden, wird nicht funktionieren. Was funktionieren könnte, hatte ich mit ihm auch besprochen. Du kannst am Wochenende mehrmals im Jahr mal Alternativformate testen. Und das könnte ein Experte, also er ist jemand, der sehr, sehr verantwortungsbewusst auch Bodybuilding macht, also aus Gesundheitssicht und da sich sehr auskennt mit solchen Dingen und der Bedarf, da was zu wissen, also nicht nur Muskeln hochzustemmen, sondern gesundheitsorientiert, ernährungsbewusst zu trainieren, da könnte er ein Experten-Business starten und Stück für Stück Leute reinnehmen.
Mhm.
Denkbar. Und dann hast du ein Hybridmodell. Und da ist es so, dass wir ja mit der Produkttreppe so arbeiten, dass wir sagen, du hast eine Grundrolle. Jetzt bei Thorsten, bei dir ist definitiv ein Expertenanteil da. Das wird auch der größere Teil sein. Mhm. Und dann gibt es bei dir aber auch Service-Elemente. Genau, das hast du auch gesagt. Es gibt Momente, wo du irgendwie was schrauben musst, ein Ergebnis anfährst. Ja. Und das will der Kunde dir auch in die Hand geben. Er sagt, das muss ich gar nicht wissen. Thorsten, mach. Und in diesem Moment, wo dieses Auftrag kommt, hast du das Kennzeichen eines Service, einer Dienstleistung, die du übernimmst. Und wenn man deine Treppe jetzt aufbauen würde, hättest du Expertenprodukte bei dir draufstehen und einige Serviceprodukte.
Mhm,
und richtig, diese Mischung, das ist jetzt ein modernes Business Model, dass wir sagen, du kannst pro Produktstufe auf der Treppe dich austarieren, wie viel du von was hast. Und der strenge preußische deutsche Selbstständige, dem kann ich sagen, also auf der 6 kannst du dir auch mal ein Erlebnismodell leisten. Also wenn du unten Berater bist oder Servicetechniker und du willst aber mit den Leuten Lagerfeuerabend machen und fröhlich sein, bau doch ein Erlebnismodell, ein Erlebnisprodukt, meine ich. Ein Erlebnisprodukt schiebt das auf die 6. Das heißt, du kannst die Klangfarben in deinem Geschäftsmodell sehr klar austarieren. Und das erlauben sich die Deutschen nicht. Also der Steuerberater sagt, ich bin doch Steuerberater. Also in der Mitte, auf der 3 habe ich eben, ja was, die Steuerberatung. Mhm. Und was haben sie dann? Ja, die Steuerberatung. Und sie haben einen Service. Welcher Service ist das? Ja, die Durchführung einer Steuerberatung mit anschließender Buchung. Ist richtig. Aber könnten sie vielleicht noch was anderes? Erlaubt es sich nicht, noch etwas anderes zu tun. Mhm. Aber wenn er den Bedarf sehe und es wollte, könnte er.
Definitiv, das ist ja reine Kopfsache dann. Ne? Ja. Viele skalieren dann einfach in diesem mittleren Bereich und arbeiten stupide ab. Es geht einfach wie flöten, denke ich, oder?
Spannend, dass du sagst, wir hatten folgendes Erlebnis. Wir hatten eine Online-Konferenz bei einer IHK und die haben ihre Young-Selbstständigen, also die zwischen 20 und 40, das ist der Junge schon bei uns. Also ist eine, okay, dann, die hatten sie dort eingeladen und da war noch größere Gruppe und ich habe dann die Produkttreppe erklärt und habe gesagt, ihr habt ein Profil, was ihr tut, aber ihr könnt jetzt hier in der Mitte, habt ihr eure Standardgeschichten, die ihr anbietet und ihr könnt jetzt das variieren, wo ihr hin wollt, also welches Bild ihr entwickeln wollt, ihr könnt eure Kunden entwickeln, indem ihr Produkte auf diese Treppe stellt. Und am Ende kam eine Mail von einem Software-Developer, der sagt, Herr Kontergommel, ich habe eins verstanden, ich bin meine gesamte berufliche Selbstständigkeit mit einem einzigen Angebot geflogen. Ich habe auf der 3 nur ein Produkt und das heißt Softwareentwicklung nach Stundenlohn. Und ich wundere mich, warum ich immer nur gebucht werde. Also er wundert sich nicht, aber er sagt, es ist logisch. Ich sage, bucht mich auf Stundenlohn.
Späte Erkenntnis, ja.
Dann werde ich gebucht auf Stundenlohn, dann werde ich wieder gebucht auf Stundenlohn. Das heißt, es entwickelt sich ein Kreislauf, der vorprogrammiert ist. Und er kommt aus diesem einen Ding nicht raus. Was ja okay ist, wenn er sagt, das ist das, was ich machen möchte, dann ist man damit happy. Aber häufig kommt ja der Moment, wo jemand sagt, ich habe das jetzt 15 Jahre lang genau nach diesem Muster gemacht. Ich habe immer Software entwickelt nach... Und jetzt ist mein Gefühl, ich habe mehr Wissen, ich habe mehr Möglichkeiten. Oder was auch passiert, auf einmal kommt eine Soft Skill dazu, dass er sagt, ich habe in den Teams gemerkt, die streiten sich immer. Das ist nicht gut. Und ich da habe ich ein Händchen dafür, den zu zeigen.
Hat er Kompetenzen entwickelt dann in dem Bereich.
Dann. Und dann traut er sich auf einmal nicht, ich bin auch Softwareentwickler. Kann ich das nicht machen? Das darf ich nicht. Ja. So, und jetzt zu sagen, stopp mal, warum denn nicht? Du kannst auf der 3 deine Softwareentwicklung haben, stell doch auf die 4. Begleitung von Software-Teams ist einfach eine andere Rolle. Du hast zwei Rollen. Einmal bist du im Team operativ, einmal bist du auf der Metaebene. Das, glaube ich, ist die Freiheit von smarten Konzepten, dass du dich da besser aufstellst.
Schön, wenn man selber die Einsicht hat. Es gibt ja noch äußere Faktoren, die plötzlich über einen hereinbrechen. Ja? Wenn man zum Beispiel Freelancer ist und Zeit gegen Geld tauscht, dass dann, keine Ahnung, die Wirtschaftslage zusammenbricht, sich ändert, die Aufträge wegbrechen oder ich zu 95% von einem Auftraggeber abhängig bin und der jetzt wegrationalisiert oder solche Dinge, dann ist es natürlich schon sinnvoll, sich frühzeitig besser aufzustellen dann, ne? Und vielleicht auch mit anderen Produkten auszustatten.
Bevor wir weitermachen, kurz etwas in eigener Sache. Gefällt dir mein Podcast? Dann hüpf doch schnell rüber zu Apple Podcasts oder Spotify und zeige dem Smartpreneurs Odyssey Podcast ein bisschen Liebe. Bei Apple Podcasts findest du die Bewertungsmöglichkeit in der Sendungsübersicht unter Bewertungen und Rezensionen. Dort kannst du auf 5 Sterne klicken oder wie viel du auch immer vergeben möchtest. Und als Sahnehäubchen noch auf Rezensieren klicken und ein paar nette Worte hinterlassen. Bei Spotify ist das Bewerten etwas versteckt und momentan auch nur in der mobilen App möglich. Geh in der Sendungsübersicht auf die 3 Punkte und dann auf Show bewerten. Das Ganze dauert nur ein paar Sekunden, bedeutet mir und dem Podcast aber unglaublich viel. Und du kannst es auch für deinen eigenen Vorteil tun. Je mehr und besser der Podcast bewertet wird, desto größer das Interesse zukünftiger Gäste. So ist auch in Zukunft sichergestellt, dass du großartige Inhalte, spannende Interviews und exklusive Insights bekommst. Schon mal ein riesiges Dankeschön im Voraus und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Ach ja, und falls du noch nicht dabei bist, geh nach dieser Folge am besten gleich auf die Webseite vom Smartpreneurs Odyssey Podcast und melde dich für den Newsletter an. Nur so bist du hautnah dabei und erhältst Insights und Stories, die jeder will, aber nicht jeder bekommt. Ich zähle auf dich. Und jetzt geht's weiter im Text.
100%. Also ich bin insgesamt kein Mensch, der andere zu einer Lösung drängt, indem er Angst macht. Also diese Sache, bist du angestellt, kannst du rausgeschmissen werden. Also wer nicht angestellt ist, ein Angstschema. Und da sind zu viele Apostel momentan unterwegs, die anderen Angst machen, dass ich sage, nein, man kann auch angestellt glücklich werden. Also das ist, smarte Business-Konzepte sind keine Ideologie, aber de facto ist es so, wenn ich meine eigenen Produkte in der eigenen Regie habe, kann ich viel besser steuern, wann ich wo bin, wie ich bin und mit welchen Kunden ich arbeite. Und wir haben, Brigitte und ich, mehrmals unser Kundensegment gleitend ausgetauscht. Das heißt, gesagt, in diese Art von Kunden haben wir geschätzt. Es wird Zeit, dass wir ein Upgrade machen. Sei es im Verdienst, sei es in dem, was wir mit den Kunden tun. Und das quasi in einem smarten Konzept durch die neue Mischung der Produkte zu wandeln, das ist eine Kunst, die wird dir häufig nicht beigebracht. So, uns wird nur gesagt, gründe, also bau einen Laden auf, mach die Tür auf, klingel, klingel, ich bin jetzt da und dann geht es in eine Richtung los. Ich glaube, die Kunst einer smarten Selbstständigkeit ist, dass du deine Rolle weißt und die Nachhaltigkeit, wir kommen jetzt mal zur Nachhaltigkeit zurück, wenn du das dann kannst, gerade unter Corona hat sich gezeigt, bist du sehr krisensicher, weil du, wenn du eine alte Selbstständigkeit hast, wo du sehr viele Fremdfaktoren hast, keine eigenen Produkte. Beispiel hatten wir. Du bist Eventveranstalter, 80% der Aufträge kommen von einem Auftraggeber, von einer großen Firma. Es war super gut bezahlt, nur dummerweise hat diese Firma unter Corona keine Events mehr gemacht.
Upsi.
Dann hast du von heute auf morgen mit einer E-Mail Umsatzeinbruch von 80%. Das ist nicht die Leichtigkeit des Seins. Und es ist besser, wenn du dann sagst, ich habe nicht ein Produkt, sondern ich habe mehrere Produkte. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ich habe darunter einen Kundenstamm, den ich selber erreichen kann. Und jetzt sind wir genau bei dem, was du machst, nämlich Kommunikation, Permission-Marketing, Direktmarketing. Ich darf mit meinen Kunden direkt sprechen. Ich darf sie fragen, hast du noch einen Bedarf? Brauchst du noch etwas? Ich habe hier ein neues Produkt. Würdest du es haben wollen? Und ob das jetzt ein Expertenprodukt ist, ein Kurs ist, ob es ein Service ist, ob es ein Erlebnis ist, ob es als Maker die Strickjacke jetzt in Blau und nicht in Grün ist, spielt dann nicht mehr so die Rolle, weil du hast den direkten Zugang.
Ich glaube, das macht es dann letztendlich auch aus. Ja? Also als Zeit-gegen-Geld-Tauscher, Freelancer, bin ich dann eher abhängig von irgendwelchen Portalen und Jobvermittlern, die dann Projekte mir anbieten und ich sage zu oder ab. Und der Auftraggeber sagt zu oder ab. Aber ansonsten mache ich keine eigene Akquise und auch kein eigenes Marketing dann. Ne? Geschweige denn, dass ich irgendwelche E-Mail-Verteiler aufbaue oder so. Ne?
Und du kommst hier in eine Stundenlohnschere. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Frau, die im Bereich Tech-Dokumentation unterwegs ist. Also. Und die hat, ich habe gesagt, scanne einmal die Freelance-Portale, was dort drin steht. Und aus den asiatischen Ländern gibt es sehr viele Leute, die Tech-Documentation auf Englisch machen. Halte ich jetzt beim Feststundenlohn, ist 3 Dollar. 3 Dollar pro Stunde, immerhin. Also damit kannst du natürlich längs gehen und sagen, damit baue ich auch Tech-Dokumentationen auf Englisch auf. Also du musst einmal schon schauen, wo spielt die Musik? Und das ist jetzt beim Smart Business, dass du in eine Position hineingehst, wo du in der eigenen Stärke bleibst. Weil wenn ich in die Austauschbarkeit gehe und sage, ich werde genauso schnell wie diese Filipinos und werde auch, ich werde die unterbieten, also mit 2 Dollar die Stunde, dann werde ich genommen. Kannst du machen, aber es führt nicht zu der Nachhaltigkeit, die wir uns wünschen. Es führt auch nicht dazu, dass du den Landeplatz leisten kannst, den du eigentlich vor Augen hast. Also brauchst du eine Mischung aus den Produkten und einer eigenen Stärke. Und diese eigene Stärke entwickelt sich nur, wenn du deine eigene Rolle kennst. Und du sagst, meine Identität ist folgendes. Und deswegen fangen wir in den Intensivgruppen immer beim Thema an. Ich sage, was ist eigentlich dein grundlegendes, großes Thema, in dem du Stärke hast, in dem du Passion hast, in dem du Profession hast? Und das ist erstaunlich, ist den meisten nicht richtig klar. Natürlich, also wenn ich dich fragen würde, was hast du alles professionell erlebt, würdest du mir ein Dokument schreiben können und sagen, ich habe das professionell gemacht, ich habe das professionell. Und das wird auch bei gerade in deiner Biografie beeindruckend. Also wäre nicht nur eine Skill drin, sondern viele. Und das ist ja so, dass wir heute multiprofessionell sind, häufig in Lebensbahnen. Und ja. Jetzt aber zu sagen, Thorsten, was bist du wirklich im Kern? Das ist die schwierige Frage.
Mhm. Ja, war das eine Frage an mich? Ja,
nee, also du darfst immer rüberwerfen. Also, ja. Aber du musst nicht. Wenn du sagst, nee, also jetzt im Podcast, musst du dich nicht auf den Tisch legen, du musst nicht.
Anna. Ja, also ich weiß, dass ich auch komplexe Sachverhalte anschaulich vermitteln kann. Das ist sicherlich eine Stärke von mir. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so komplexe Sachverhalte im Bereich jetzt Informationssicherheit oder Datenschutz oder sowas habe, ja, oder auch Prozesse optimieren, Systeme aufbauen, solche Dinge, dann ist es häufig wichtig, nicht nur eine Facette im Detail zu kennen, sondern es berührt immer verschiedene Bereiche in einem Unternehmen. Ja. Das berührt den kaufmännischen Part, betriebswirtschaftlich, vielleicht Sales, Marketing, die Entwicklung und so weiter gleichermaßen dann. Ne? Das heißt, da so eine Kompetenz, die über diese ursprünglich über irgendwelche Silos hinausgeht, das ist vielleicht so eine Stärke, die ich habe, die mich dann vielleicht auch von anderen abgrenzt. Ne?
Absolut. Und um die auszuleben, sprichst du wahrscheinlich mit 2, 3 dieser Silos. Mhm. Und ich vermute, das kann in deinem Fall keine automatisierte Kommunikation sein. Also angenommen, stell dir mal vor, ein Kunde käme auf dich zu, will ein komplexes Cybersecurity-Server-Problem irgendwie weggeschoben haben. Und dann würdest du sagen, kein Thema, ich habe hier einen Autoresponder, es kommen jetzt 30 Mails in Folge und sie lesen die alle durch und schicken die alle in die Richtung, wer das haben soll. Und du drückst auf den Knopf, in 3 Monaten sprechen wir uns wieder und sie kriegen die Rechnung. Klingt bei dir nicht nach dem Lösungs...
Wäre schön, nee, wäre nicht schön, aber wird nicht funktionieren, ja, denke ich.
So, und hier ist jetzt häufig die Hoffnung. Also wenn Selbstständige auf uns zukommen und sagen, ich hätte gerne ein smartes Konzept, haben sie häufig die Hoffnung, dass sie die Arbeit wegautomatisieren könnten. Das ist also eine Lebensmüdigkeit. Die sagen, ich möchte nicht mehr arbeiten. Wo ist da draußen das Tool, das wie ein Perpetuum mobile, also ich buche das für 50 Euro und dann kommt das Marketing rein und das verkauft sich alles automatisch und am Schluss bin ich happy und dann gibt es auch genau diese Podcasts, die sagen, ich zeige dir, wie du in 3 Monaten oder jetzt das Netteste, was ich jetzt hatte, war eine Expertin, die hat gesagt, hier ist der Chat-GPT-Prompt, der dir sagt, wie du in wortwörtlich in 6 Monaten 100.000 Euro Umsatz hast.
Ja, das ist aber lang. Also ich kenne auch welche, die sagen das in einem Monat. Ja,
ja, ist okay. Aber das Bild dahinter ist ja, da gibt es eine Zauberformel, einen Chat-GPT-Prompt, den werfe ich bei Chat-GPT an und dann wirft er mir da etwas aus, das so genial ist, dass es geht gar nicht anders.
Ja, aber Menschen lieben Abkürzungen, ja?
Ja, also nichts gegen KI. Es gibt KI sehr, sehr spannende Sachen, aber im Kern ist es so, du musst wissen, was du kannst, du musst wissen, was du willst, das weißt du, du weißt, wo du gut bist und jetzt musst du es in eine Form bringen, dass der Kunde das versteht. Weil so, wie du es mir beschrieben hast, würdest du Kunde noch nicht verstehen. Würde sagen, ach, sie moderieren ein bisschen. Ja, da zahle ich sie aber nicht für. Also reden können wir auch allein. Also wie bringe ich das jetzt in eine Produktform, dass der Kunde sagt, wir wollen nicht irgendjemanden, wir wollen Thorsten haben. Wir wollen auch nicht einen Filipino haben, der irgendwelchen Support über E-Mail machen. Nein, wir wollen Thorsten hier haben. Und wenn du dann noch das gesettelt hast, dass du nicht hinfliegen musst, sondern dass du das per Zoom machen kannst. Also wenn du das Setting so gemacht hast, dass es smart sein kann, dann kommst du auf einmal in diesen Smart Groove, dass du sagst, du, ich habe einen bestimmten Rhythmus, der sich immer wiederholt, der mich nicht rausreißt, wo ich in meine Ruhe komme, der sich etabliert. Jetzt etabliert sich die Reputation wird stärker und die Reputation führt dazu, dass wenn du mit 60 das weitermachst, du noch nicht weggekickt wirst. Weil die Nachhaltigkeit ist ja häufig die Frage, bis 40 ging das gut und mit 55 auf 8 kommt keiner mehr. So, und da würde ich sagen, smarte Konzepte heißen, dass du in deiner Stärke bleibst und sie so über deine eigenen Produkte entwickelst, dass Reputation sich aufbaut und dass du später bestimmte Serviceanteile wegen lassen kannst, bestimmte günstige Angebote weglassen kannst. Mhm. Du kommst in diesen Senior State. In diesem Senior State kannst du Produkte platzieren, die ruhiger sind. Und ich habe ein, zwei, also in 5, 6 Jahren möchte ich ein paar Produkte haben, wo ich nochmal ganz, ein paar andere Sachen mal ganz gut. Aber das kannst du ein bisschen für dich steuern, dass du sagst, in dieser Phase bin ich gerade jetzt in jener, in dieser. Und dafür brauchst du aber die Klarheit im Kopf, wo will ich landen? Wer bin ich? Und was ist das geeignete Produkt, dass der Kunde das auch in der Form von mir haben möchte?
Mhm. Ja, und je nachdem, wie das Produkt ausformuliert ist und was der Preispunkt ist, locke ich ja dann auch entsprechende Klientel an oder schreck sie ab.
Absolut. Und das ist jetzt das im Online-Business mit am meisten diskutierteste Thema, Hochpreisprodukt oder günstiges Produkt.
Mhm. Mhm.
Also verdiene ich mein Geld mit dem E-Book für 2,90 oder mache ich das Power-Challenge-Coaching für 20.000 Euro? Da ist schon eine Spanne zwischen.
Definitiv.
Es gibt natürlich keine Pauschalantwort, aber die Antwort liegt wie immer in der eigenen Person. Also wo fühle ich mich wohl und bin ich in einem Bereich unterwegs, wo welche Dinge bezahlt werden?
Mhm.
Und wenn ich sage, ich mache Hundehaustiertraining, sollte ich das Gefühl haben, ich werde kein 20.000 Euro Produkt dort platzieren können. Also ich glaube nicht, dass es selbst ihr mit dem Hund, wenn ich sage, du, da gibt es ein Training, danach ist der Hund also genial. Also der wird, es besser geht es nicht. Also
selbst aber hat so einen persönlichen Preispunkt, ja, was ich
ja, genau. Ich glaube nicht, dass ich, selbst wenn ich der Hundeexperte der Welt wäre, also der absolute, ich hätte Lassie getrainiert und alles Mögliche, ja. Ich glaube, dass trotzdem, du sagen würdest, entweder ist nett, aber nicht für 20.000 Euro. Das heißt, ich komme bei dir in einem bestimmten Thema nicht über eine Schwelle hinweg.
Mhm.
Und auch das gehört dazu, dass man in der Produkttreppe überlegt, wo bin ich? Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, nee, ich komme da nicht hoch, dann brauche ich eine höhere Stückzahl von etwas, was günstiger ist.
Mhm.
Und ich kenne eine Expertin, die E-Books für 7 irgendwie unter 9 Euro, die sind über 7 Euro, 8 Euro über um den Dreh, die haut pro Woche 1 oder 2 E-Books raus. Das schon seit langer Zeit. Also sie hat nicht nur ein Book und dann wiederum, also sie hat viele Titel und sie hat nicht nur viele Titel, sondern in den Titeln auch noch entsprechend Stückzahlen und dann kommst du eben nicht nur auf 100 verkaufte E-Books, sondern auf andere Zahlen, dann ist es ein anderer Korridor, in dem du arbeitest.
Ja.
Und die Treppe wiederum sagt, dass du diese Produktarten wiederum so mischst, dass die miteinander können und sich nicht gegenseitig wegkicken.
Okay, und wenn du E-Books hast zum Beispiel, dann gibt es vielleicht mal ein Sammelband, der hochpreisiger ist, oder es gibt dann die gebundene Ausgabe oder sowas zum Jubiläum, ich weiß nicht was, ja.
Absolut. Und da steigst du in das nächste Liebling. Also wir haben ja im Prinzip, einmal sind es diese Rollen, diese Solopreneur und zweiten Konzepte, wo wir sagen, es gibt Maker, Experten und so weiter. Das sind also diese Frage der eigenen Identität, was bin ich? Dann gibt es die Sache, dass du dich strukturierst, eine Klarheit im Kopf bekommst, wie baue ich das Geschäftsmodell auf? Ergo gibt es ein Business Model mit der Produkttreppe, wo du gezwungen bist, das einfach und strukturiert zu denken, was übrigens schneller funktioniert als die Canvas. Wir haben es ausprobiert. Also wir sind ungefähr 4-fach so, also wenn ich eine Canvas erkläre, bis die verstanden ist, brauche ich, wenn ich es gut mache, 1 bis 2 Stunden.
Hm.
So, und dann brauchen die nochmal sich einzufuchsen, bis du also 5 bis 6 Stunden unterwegs, bis du eigentlich ins Arbeiten kommst, dann ist das Tool gut. Ich schätze Alexander Osterwalder sehr. Auch eine Revolution, definitiv. Aber mit der Produkttreppe haben wir Modelle schon manchmal in 10 bis 20 Minuten gedreht. Von der Erklärung bis zum ersten Aha-Effekt.
Wow.
Das ist eine andere Geschwindigkeit, weil du einfach im Kopf ist es einfacher zu denken. Und diese Klarheit im Kopf ist das Nächste, dass du quasi auf dem Produktmodell arbeitest. Und jetzt kommt die Frage der Struktur der Preise. Und wenn du sagst, es könnte ein Sammelband geben, also ich habe ein E-Book, das habe ich für 7,90 Euro verkauft und ich habe auf meiner Treppe den Wunsch, ich will das, also unten geht es in die Reichweite-Schicht, also unten auf die Stufe 2 ist das E-Book, auf der 1 ist vielleicht ein kostenloses Erstgespräch, was ich immer wiederhole, dann kommt das E-Book und wie auch immer. So, und jetzt fällt mir auf, nee, 97 ist mir zu wenig, dann mache ich halt den Sammelband für 500 Euro auf der Stufe 3.
Mhm.
Dann werden die meisten die Erfahrung machen, sie kriegen keine 500 Euro für den Sammelband E-Book. Wir sagen, es ist doch immer noch ein E-Book. Es war ein größeres E-Book, aber das ist nicht der Sprung auf 500 Euro. Und dann kommt das Wort, du musst dir die Produktgattung ansehen. Und die Produktgattung haben wir in den letzten 5 Jahren mit als erste adressiert, systematisiert und sagen heute, viele sagen, ich verkaufe über Emotionen. Also du musst Emotionen machen, du musst Storytelling machen, damit deine Sache, also erzähl es farbig, etc., etc., alles gut, alles wichtig. Ich sage heute, du kannst erzählen, was du willst. Wenn die Gattung nicht stimmt, kriegst du den Preis nicht. Man versucht die falsche, du kannst eine Story um ein E-Book erzählen, die ist gigantisch, ja? Also ja. Das ist das allerbeste, super genialste und ich habe selber persönlich geschrieben, das E-Book und da ist wirklich, da steht geniale Sachen drin, 38 Punkte und es wird dein Leben verändern und so weiter. Es kostet 3.000 Euro, das E-Book.
Passt nicht zusammen, ja.
Es passt nicht, weil die Gattung es nicht trägt. Die Gattung trägt es nicht. Ja. Es kann aber ein Power-Challenge-Coaching geben, in der es Checklisten gibt in einem Hybridformat, die eigentlich wie E-Books strukturiert sind. Mhm. Die in ein Blended-Format so ineinander greifen, dass Führungskräfte ohne mit der Wimper zu zucken für diese Begleitungsstrecke 3.000 Euro ausgeben. Es ist aber nicht die Gattung E-Book, sondern das ist dann ein anderes Format, ein Paket irgendeiner Form. Und diese Gattung zu finden, also diese Power-Gattung, die dich in ein anderes Preissegment bringen, das ist ein Teil der Kunst. Deswegen sagen wir, neben der Produkttreppe, an der Struktur im Kopf hilft dir sehr, sehr stark Gattungswissen.
Das heißt, ich muss mir, wenn ich jetzt Sachbuchautor bin in dem Fall, muss ich mir überlegen, wie kann ich da ergänzende Formate oder Gattungen kreieren, das so anreichern, dass ein Preispunkt von 3.000 Euro jetzt zustande kommt, dass es das wert ist dann. Ne?
Absolut. Wir bauen jetzt mal, es gibt auf der Treppe verschiedene Strategien, wir bauen jetzt mal, weil du es gesagt hast, Sachbuch, Fachbuchautor, eine Dreisprungstrategie auf. So, Dreisprungstrategie heißt, du darfst auf der 6-stufigen Treppe nur 3 Produkte haben. Eine Flaggschiff-Strategie wäre, du hättest nur 1 Produkt platziert auf der 3 und eine Portfolio-Strategie wäre, ich habe die gesamte Treppe mit einem Sortiment belegt. Mhm. Aber wir gehen jetzt mal der Einfachheit halber auf eine Dreisprungstrategie und sagen, okay, in der Mitte auf der 3 habe ich das große Superfachbuch, ein Standardwerk, und auf der 1 habe ich irgendeinen Teaser, ein White Paper, also White Paper für 5 Euro zum Thema Datenschutz, warum ist es wichtig? Also Hexe, Hacker oder irgendwas, was du mit einem schönen Titel rausbringst, wo die Leute als No-Brainer reingehen. Da verdienst du kein Geld, aber du kriegst Kontakte. Dann gibt es in der Mitte das super Standardwerk The Hacker Bible 35, die 39.000 Hacker-Zugriffssperren, die man in den Server einbauen kann. Das so. Und die Frage ist, wie viel bezahlen die für dieses super Standardwerk? Und da es ein Profiwerk ist und du jetzt nicht nur über Kleinkram sprichst in deinem Bereich, sondern um echte große Server, wo es wirklich um Geld geht, zahlen die da auch nicht nur 5 Euro. Mhm. Das Höchste, was ich gehört habe, für das ein Buch verkauft wird, regelmäßig ist 90 Euro. Es gibt auch manchmal Bücher für 120 Euro in dem Bereich, aber es gibt eine Preisgasse, das hört auf. Also unsere Bücher, die wir verkaufen, liegen bei 25 Euro. Vielleicht könnten wir bis 30 Euro kommen in unseren Büchern, aber unsere sind Impulsbücher. Du zahlst für ein Impulsbuch mit richtig guten Gedanken, zahlst du keine 90 Euro. Selbst wenn du sagst, Ehrenfried hat es geschrieben, glaube ich nicht, dass du sagst 90 Euro. Aber jetzt für so ein richtiges Compendium, also was richtig, richtig dicke Bretter sind, gibt es Beispiele von Experten, die solche Standardwerke für 90 Euro bis 120 draußen haben. Musst du dir aber schon überlegen, wie du es verkaufst. Und das macht schon Sinn, weil wenn du davon 100 verkaufst, kommt da mehr Geld rein, als wenn du E-Book verkaufst, definitiv. Aber jetzt kommt der Punkt, was ist dann das Format drüber, wo ich auf 3.000 Euro komme? Mhm. Und jetzt bei diesem Experten mit diesem Buch für 90 Euro hat er dahinter eine Ausbildung, eine Zertifizierung.
Okay.
Mhm. Also im Prinzip sagt er, hier ist das Thema, das Problem, Hacker greifen ein, du brauchst hier ist das Kompendium, was du alles machen kannst, um deine Server dicht zu bekommen. Das kannst du alles durcharbeiten. So, und jetzt kommt aber der Moment, wo du da lost in space bist, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr siehst. Dann kommt der Moment, wo Thorsten mit dir ein Wochenende lang arbeitet, dich zertifiziert. Und jetzt kommt das Hybride, das Blended Expert Konzept. Das ist richtig viel Stoff, der da durchgearbeitet werden will. Das kriegst du am Wochenende nicht durch. Mhm. Also du müsstest eigentlich mit ihm eine richtige Schule machen über 3 Monate, wo er richtig fit ist, wo du ihn nochmal einen Server ranführst und nochmal, und weil das nicht Kleinkramwissen ist, was du verbindest. Das heißt, du kriegst es nicht in 2 Stunden mit einer White Shirt, du sagst, hier ist euer Server, seid fröhlich, passt auf ihn auf, wird nichts mehr passieren, sondern das ist schon ein bisschen vielschichtiger. Dann ist es so, in dem Fall auch bei einem anderen, dass du vorweg vorlaufende Inhalte rausgibst. Mhm. Und die Erfahrung ist jetzt, dass du, und das ist die Geheimnis des Blended Learning, wenn du am Anfang die Person hineinnimmst und das Vertrauen aufbaust, dass das, was kommt, auch hilft, werden sie die Materialien bearbeiten. Rotzt du das einfach nur hin, automatisiert? Und gerade ist ein Angestellter jetzt auch, sage ich mal, ja? Mhm. Dann schauen die mit einem Auge links drauf und sagen, ach, da ist wieder jemand von außen, der irgendwas uns zeigen will, ja? Und die Akzeptanz, dass das wirklich in den Kopf will, ist nicht so hoch. Ergo, du musst es begleiten, das heißt, ich blende es als Experte. So, und dann kannst du jetzt anders als früher nicht im Klassenraum arbeiten, sondern einen schönen Podcast-Folge, die du aufgenommen hast mit einem anderen Experten, ein schönes E-Book, wo die ersten 35 Super-Hack-Crack-Tipps drin sind, dann vielleicht eine kleine Übung, probier das mal aus mit dem Server, schalte mal das um, dann passiert das.
Zwischendurch ein paar kurze Videos oder sowas.
Mhm. Genau. So, und dann kommt zwischendurch nochmal ein Zwischenblended Call, wo du sagst, dass ihr wisst, in 2 Wochen sehen wir uns. Mhm. Und dann seid ihr so fit, dass wir in dem Wochenende durchgehen. Ich frage euch ab, ob ihr es drauf habt. Mhm. Und dann kannst du mit dem Wochenende ganz anders arbeiten.
Ja, ja.
Und das ist jetzt das, was viele, die rein automatisierte Welt wollen, die also sagen, ich möchte dieses Tool finden, was für mich die E-Books 100 Millionen Mal verkauft und ich muss nichts tun und danach habe ich ganz viel Geld, wo ich ihnen sage, ist ein schöner Gedanke. Also ich verstehe den Gedanken durchaus. Also ich intellektuell ist da bei mir angekommen. Mhm. Aber es gibt vielleicht sogar auch 1, 2 auf der Welt, die so ein Geschäftskonzept haben. Aber wenn ich dir gerade ins Gesicht schaue, wenn ich ehrlich sein darf, ich vermute, dein Weg ist ein anderer. Und das ist so die Erkenntnis, die Selbsterkenntnis, wo bin ich gut, wo bin ich stark? Und letztlich auch die ehrliche Frage, an welcher Stelle kann ich meinem Kunden wirklich etwas geben? Und ich frage nach, ist dein Geschäftskonzept eine Flucht? Du willst aus der Arbeit raus? Oder ist dein Geschäftskonzept, ich habe einen Wert, den ich anderen geben will? Du willst wirklich noch was lösen. Und bei dir würde ich tippen, dass du tatsächlich Lösungen bringen willst und nicht nur eine Flucht, nicht nur eine Ausgabe.
Ja, definitiv. Gut, Ehrenfried, das sind jetzt ganz viele Dinge, die man beachten muss, aber natürlich super wertvoll, um seinen persönlichen Zielpunkt dann auch zu finden. Was dazu natürlich dann auch sehr wichtig ist, dass man nicht nur das Hier und Jetzt im Blick behält, sondern auch sich darüber im Klaren ist, wie möchte ich mich später aufstellen? Und du hast da einen neuen Begriff ins Spiel gebracht, den ich zum ersten Mal bei dir gehört habe, nämlich den Freipunkt. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir auf die Uhr schauen, wir sind schon bei über einer Stunde. Deswegen würde ich ganz gern mit dir das in einem zweiten Podcast-Teil besprechen, wie ich als Solopreneur auch zu einer finanziellen Freiheit komme. Das heißt, als Selbstständiger kann ich ja nicht auf eine Rente zählen. Ich habe sicherlich irgendwelche Vorkehrungen getroffen, aber die allermeisten strugglen dabei und sind sich gar nicht so rüber im Klaren, wie und wann dieser finanzielle Punkt erreicht ist, wo mein Vermögen, meine Assets es mir ermöglichen, meinen Lebensstandard beizubehalten. Und da hast du ziemlich spannende Impulse und die besprechen wir dann beim nächsten Mal.
Guter Gedanke, das ist ein tolles Thema, deswegen bin ich herzlich gerne dabei, auf jeden Fall.
Sehr schön. Okay, dann sage ich jetzt noch nicht Tschüss, sondern bis bald, nämlich bis zur nächsten Folge, dann machen wir da einfach weiter, wo wir jetzt aufhören.
Danke, Thorsten.
Alles, was wir heute besprochen haben und alles, was dich anbetrifft, wo man dich findet, verlinken wir natürlich auch in den Shownotes. Und dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal oder bis gleich.
Klasse, dass du bis zum Ende dabei bist. Das war's mit dem Smartpreneurs Odyssey Podcast. Noch mehr inspirierende Einblicke und praktische Tipps, die es sonst nirgends gibt, findest du im Smartpreneurs Odyssey Newsletter. Wie fandest du die Folge? Teile gerne deine Gedanken, Feedback und Fragen. Du kannst mit mir über Social Media direkt per E-Mail oder über Voice Message Kontakt aufnehmen. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Dein Input ist mir wirklich wichtig und ich freue mich riesig über deine Rückmeldung. Tausend Dank, dass du heute dabei warst. Sei gespannt und bleib dran für mehr Insights und spannende Geschichten. Neue Folgen gibt's immer Montag früh.
Am besten, du folgst dem Podcast in der Podcast-App deiner Wahl, damit du nichts verpasst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Alle Links dazu findest du immer in den Shownotes und auf meiner Webseite unter smartpreneursodyssey.com. Bis zum nächsten Mal.